Dieser Podcast kann Trigger auslösen. Das heißt, schwierige Gefühle, Erinnerungen oder Flashbacks, da es in diesem Podcast um explizite Gewalt, um sexualisierte Gewalt oder Gewalt an Kindern gehen kann. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Es ist wieder Zeit für die Zeit der Bestien. Und ich bin hier mit der schönsten Bestie vom ganzen Wendland.
Ah, ich bitte dich. Ja, na gut. Nehme ich mal an.
Ich wollte gerade sagen, das kann man mal so einfach mal so stehen lassen.
Bestie ist ja eigentlich auch Biest, nur mit zwei E, ne? Oder?
Bestie? Stimmt, Bestie ist Biest. Mit zwei E. Oh.
Biest.
Nein, du bist kein Biest. Oder du bist die Schöne und das Biest in einer Person.
In einer Person. Ja. So sieht's aus.
Na, also so lange kennen Tine Wittler und ich uns noch nicht, dass ich sagen könnte, ich hätte das Biest in ihr entdeckt. Tatsächlich habe ich... Ja.
Es kann sich nur noch um Minuten handeln.
Wie toll, ich freue mich. Vielleicht.
Wart's ab.
Ja. Tine und ich, wir haben uns im wunderschönen Weimar kennengelernt. Dann waren wir zusammen in Berlin und dann waren wir auch noch zusammen in Bayreuth.
Und da haben wir Theater gespielt.
Und da haben wir Theater gespielt zusammen. Das war wunderschön. Ja, tatsächlich. Und dann haben wir gesagt, wir nutzen eigentlich Bayreuth, um eine bayreuthsche Folge von Die Zeit der Bestien aufzunehmen. Jetzt hat es sich aber so lange gezogen, bis ich jetzt hier bei ihr im, wie gesagt, unfassbar schönen Wendland bin. Ich bin ganz fanat in diesem Ort. Es ist unglaublich schön hier. Ich würde hier einziehen, sofort, wenn ich könnte und dürfte. Aber ich glaube, es fällt Tine irgendwann auf, dass ich hier wohne.
Ja, kommt drauf an, was Kalle dazu sagt.
Ne? Ja, stimmt.
Der Hausgeist.
Ja, Tine hat einen Hausgeist, der ist aber sehr freundlich.
Sehr freundlich.
Ja, ja.
Sehr freundlich. Wenn man zu ihm auch freundlich ist.
Ja, also ist ja immer so geben und nehmen. Yeah, Respekt. Ja, ja, ja.
Das ist wie so ein Resonanzraum. Ja.
Tine ist Schauspielerin, Moderatorin, Coaching-Frau, Tante.
Autorin,
Bestseller-Autorin
sogar. Kleinkunstverrückte.
Ja. Köchin?
Das war's, oder? Nee, ich bin keine Köchin.
Also wer so einen Schlambuka macht, wie gerade vor uns steht, wir sind nämlich, wir sind noch nüchtern, keine Sorge, aber fürs Ende des Podcasts, ich weiß es noch nicht.
Ja, aber Schlambuka ist ja nicht Kochen.
Naja, dann ist es Alchemistin.
Vielleicht, ja, das trifft's schon eher.
So.
Also Schlambuka ist eine Low-Carb-Variante. Jetzt lach doch nicht. Eine Low-Carb-Variante von Sambuca. Ich trinke sehr gerne Sambuca,
ja,
mache aber ja
alle
seit ein paar Jahren schon Low-Carb. Und da ist Sambuca ist im Grunde reiner Zucker. Ne?
Ah.
Und dann habe ich einen Corona-Winter in meiner kleinen Hexenküche verbracht.
Die ist zaubernd, diese Hexenküche. Ich liebe sie.
Oh mein genannt Gott. Die Kombüse. Und habe da den Schlambuca entwickelt. Und er heißt Schlambuca, weil im Wendland ist es ja sehr matschig.
Mhm. Ja.
Ja, Wacken ist ein Scheißdreck dagegen.
Ja, voll.
Und da ich mit drei verschiedenen Anissorten arbeite, hat mein Sambuca eine leicht bräunliche Färbung. Und deshalb heißt er Schlambuca.
Ah, ja. Deshalb. Okay.
Ja, um das zu erklären.
Gut, also ich bin jetzt auch auf Diät, weil ich trinke jetzt Schlambuca. Da tue ich was Gutes für meine Dingsfigur.
Für alles.
Ja, für alles. Einfach für alles. Vor allem für die Haut. Darauf Prösterchen.
Mhm.
So.
Mhm. Klingt ein bisschen stumpf. Mhm.
Weil noch so viel drin ist, weil wir doch.
Also sieh zu.
Du, ich sehe zu, keine Sorge.
So, was sollen die Leute denken jetzt?
Dass wir fröhliche Menschen sind, die Arbeit und Vergnügen auch ruhig mal zusammenpacken können.
Ja, das stimmt.
Nicht
das
müssen,
stimmt.
Aber wir sind gerade in einer Luxussituation. Ich bin gerade in dem schönsten Bauernhaus der Welt, vor dem Kamin, neben mir, schräg hinter mir eine Katze und bin mit Tine zusammen. Das heißt, wir können also in dem Fall kommen.
Ja.
So,
ja,
ne?
Ja, ja. Ja. Ja,
so.
Ja,
ich habe sogar eine Leggings an, eine Flausch-Leggings.
Und ich trage noch nicht mal Schuhe, sondern nur meine Anti-Rutsch-Socken.
So, Stoppersocken. Die heißen Stoppersocken.
Ach, so heißen die?
Weiß ich nicht, ich behaupte es. Vielleicht heißen die so.
Stoppersocken.
Ja, okay. Weil damit kannst du ja nicht über den Fußboden sliden, sondern du stoppst ja quasi.
Wenn jetzt der Mann zu mir sagt, Frau, holst du mir einen Kaffee? Und ich sage dann, nein, Schatz, das geht gerade nicht. Ich habe meine Stoppersocken an. Wäre das... Wäre ja vielleicht. Probier ich mal aus.
Probier es einfach mal aus und bitte erzähl es mir. Was wirklich, das würde mich interessieren. Wenn das funktioniert, dann haben wir gerade was Neues entwickelt.
Jawohl.
So. Aber wir waren ja, wie gesagt, in Bayreuth. Das war im Oktober. Mhm. Im Oktober. Es war ein goldener Oktober. Es war wunderschön.
Sehr. Ja. Tolles Wetter bis auf einen Abend.
Ja, stimmt.
Wo es in Strömen geregnet hat.
Ja.
Aber ansonsten konnten wir wirklich dann an den Tagen, wo wir gespielt haben, da fängt man dann ja erst so um 16, 17 Uhr an, sich fertig zu machen für die Bühne.
Ja.
Und da konnten wir richtig noch draußen sitzen, draußen Kaffee trinken und ein wenig flanieren in der Innenstadt. Das war schön.
Ja, und die Innenstadt, die war auch so bezaubernd. Oh mein Gott, wie so eine Filmkulisse. oder? Mit diesen Fachwerkhäusern und diesen kleinen engen Gässchen. Und ach, ich habe es geliebt.
Und das hat genau noch so die richtige Größe.
Ja.
Weißt du, für jemanden wie mich, der jetzt in einem 42-Einwohner-Dorf lebt.
42 Einwohner.
Ist das noch so eine Stadt, die mir keine Panik verursacht?
Ich wohne ja in Berlin. Bis ich Panik habe. Also weiß ich nicht, kam noch nicht vor. Nee, stimmt nicht.
Tokio ausprobieren?
Stimmt nicht. Oder? Nein, einmal hatte ich Panik als Kind auf einem Weihnachtsmarkt. Da waren wir eingequetscht. Da waren so viele Menschen in Berlin auf irgendeinem Weihnachtsmarkt. Ich glaube, am Alex oder so. Und meine Mama und unser Ziehkind, unser Adoptivkind waren dabei. Der war noch ganz klein. Und ich und wir wurden eingekeilt. Es ging nicht mehr vor und zurück und haben keine Luft mehr gekriegt. Und, es war der Horror. Da hatte ich kurz Panik. Aber das ist jetzt auch schon 30 Jahre her.
Das kann ich verstehen.
Ja. Ich gehe trotzdem noch weiterhin sehr gerne auf Weihnachtsmärkte. Also geschadet hat's nicht. Also vielleicht anderweitig.
Ja,
das weiß ich.
Aber weißt du noch, als wir in Bayreuth waren, hatte da schon dieses Weihnachtsdorf tatsächlich.
Ja,
das war mein erster Glühweinabend.
Ja. Ich hatte dieses Jahr im Oktober meinen ersten Glühwein.
Das ist früh.
Ja, nein, das ist genau richtig.
Und Johanna und ich waren heute in der Weltstadt Lüchow zum Einkaufen.
Das war aufregend.
Und haben Glühweingewürz gekauft.
Ja.
Johanna hat es erblickt. Ich habe es nicht gefunden. Ja,
ich finde in Supermärkten immer alles. Das ist meine heimliche Superkraft.
Ein kleines Trüffelschwein. Ja. Nimm dich immer mit jetzt zum Einkaufen.
Genau, also so schön Bayreuth natürlich auch ist und so idyllisch es wirkt und aussieht, auch Bayreuth hat seine Verbrechen und seine Bestien.
Und seine dunklen Seiten.
Oh ja.
In der Vergangenheit.
In der Vergangenheit. Wir sind ja der Schwarz-Weiß-Podcast. Das heißt, wir reisen immer nur bis 1967, weil da wurde am 25. August auf der 25. Funkausstellung in Berlin das Farbfernsehen quasi angeschaltet.
Mhm.
So. Und wir sind knapp dabei. Also wir gehen nämlich gleich ins Jahr 1964, also knapp vor der Einführung des Farbfernsehens. Aber wir beschäftigen uns noch mal ganz kurz mit dem schönen Ort Bayreuth, mit der Geschichte. Weil ich zum Beispiel wusste von Bayreuth nichts weiter außer Wagner.
Mhm.
So.
Ging mir auch so.
Ne?
Ja.
So.
Ja.
Das Opernhaus ist ja auch Weltkulturerbe und das ist ja, ist ja Wahnsinn mit Wagner und den Festspielen und jedes Jahr. Schnie, Schnack, Schnuck ist natürlich fantastisch, aber Bayreuth hat so viel mehr zu bieten an Geschichte, an faszinierenden Fakten, dass man das ruhig mal kurz erwähnen kann.
Mhm.
So. Also, das ist, wer es nicht weiß, das ist in Oberfranken. Die haben 75.000 Einwohner, was gar nicht so wirkte. Also 75.000 finde ich ziemlich viel.
Mhm.
Also für so eine kleine, aber gut, ja.
Mhm.
Da waren, im frühen Mittelalter waren da die Slawen, dann kamen die fränkischen Kolonialisten. Gucken, einmal sprechen können.
Fränkischen Kolonialisten.
Das sagt man ja auch nicht jeden Tag.
Nee.
Dann hatte Bayreuth wahnsinnig zu kämpfen mit der Pest. Dreimal. 1495, 1602 und nochmal 1634. Dass 1602 überhaupt noch welche übrig waren, war ein Wunder. Aber 1634 war dann nicht mehr viel übrig von der Bevölkerung. Da war dann über die Hälfte von Bayreuth tatsächlich tot.
Wow.
Das ist krass.
Wow.
Dann hatten sie auch noch zwei große Stadtbrände. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Es ist nicht lustig, um Gottes Willen. Aber... Es ist halt wirklich so, Menschen sind manchmal so tödlich, ne? Also 1605 war der erste große Stadtbrand. Mhm. Der Metzger Ruppert in der heutigen Sophienstraße, ja, mhm, kann man noch sehen, das Haus. Also nicht das ursprüngliche, aber wo der war. Der hat da irgendwas angelassen, eine Kerze wahrscheinlich, und da ist wirklich über die Hälfte der Stadt einfach abgebrannt, weil Ruppert so tödlich war. 137 Häuser, sogar die Stadtkirche und die Schule. Mhm. So, dann haben die wirklich alles wieder aufgebaut. Oder waren noch dabei teilweise. Und was machen die? 1621. Es war wohl nicht der Ruppert, es waren zwei andere, aber auch wirklich gleichzeitig an einem Abend.
An zwei unterschiedlichen
Orten. An zwei unterschiedlichen Orten in der Stadt, was noch stand.
Ach, auf, was gibt's denn an Zufällen?
Du, und da wurde tatsächlich die andere Hälfte der Stadt zerstört.
Nein.
Ja. Das Rathaus war futsch, mitten auf dem Markt. Da war einfach Feierabend. Das musst du schaffen, oder?
Das ist, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
So, dann haben sie, also, theoretisch ist also kaum was in Bayreuth älter als 1621, weil da war einfach, ja, einfach mit vielen, vielen, vielen vorbei. Aber sie haben es ja geschafft, sie haben es ja wieder aufgebaut und sehr, sehr schön haben sie es ja auch gemacht. Mhm. So ist ja nicht. Das erste Bordell gab es 1457. So, da gab
als erstes Bordell
in Bayreuth.
Nein, in Bayreuth. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich ist das ja
das erste Bordell ever, weiß ich nicht, wie viel vor Christus.
20.000 vor Christus wahrscheinlich.
Ja, es war wahrscheinlich so, zack, Feuer entdeckt und zack, Bordell gegründet. Ich glaube, so lief's. Nee, also das erste in der Stadt, weil nämlich das Lustige war, als die ersten Wagner-Spiele stattfanden, gab es zwar gute Kritiken so am Stück und an sich an Bayreuth, aber es wurde hart bemängelt und sich groß beschwert, dass die Stadt über kein richtig gutes,
dass
schönes...
Dass nicht genug Damen
richtig, das kein,
zur Aftershow-Party ja,
richtig,
zur Verfügung
richtig,
standen.
Ja, ja, genau.
Krass.
Ja. Okay. Das ist also kein anständiges Bordell. Also es wurde wirklich so gesagt, hier gibt in der Stadt Wagner super, aber qua anständiges Bordell. Ich glaube, ab dem nächsten Jahr lief es dann besser.
Krass. Also war das nicht so, dass die Bordelle sowieso immer irgendwie außerhalb der Stadt waren bis dahin?
Mm-mm.
Nee?
Nee.
Okay.
Nee. Also die Damen wurden als außerhalb der Gesellschaft gesehen, aber...
Ja.
Nee.
Ja.
Also schon in Pompeji, wo ich mal war, was ganz schrecklich war, ja, war das mitten, waren also wirklich mitten in der Stadt überall. Weil früher da muss schon. Da muss ja jeder gut schnell hinkommen, mhm, und da musst du nicht okay, ewig laufen und so. Nee, nee, okay, schön zentral. Ja. Mhm. Genau, also die Damen galten ja als, ich nenne es mal moderne Sexarbeiterin, auch wenn ich natürlich nicht weiß, wie es zur damaligen Zeit, wie es da aussah mit freiwillig oder nicht freiwillig. Wahrscheinlich viel nicht freiwillig, weil Frauen hatten ja wenig Chancen, wirklich Berufe zu erlernen oder auszuüben. Also ja, nicht so wie die Männer. Die standen auf einer Stufe mit Henkern und deswegen haben sie sich meistens zusammengetan. Der Henker hat sehr, sehr oft, traditionell quasi, das Bordell betreut. So wie
er hat auf die Mädels auch aufgepasst.
Genau, ja, der hat auch aufgepasst.
Ja. Der konnte ja zupacken.
Der konnte zupacken, ja.
Und wenn jemand seine Zeche nicht bezahlt hat, ja, dann hat er dann, gleich mit dem Henker
dann
zu tun.
Dann hat er mit dem Henker zu tun, ja.
Ja, schlaues Konzept eigentlich.
Schlaues Konzept, weil beide waren quasi ausgestoßen,
ja,
so,
ja,
gesellschaftlich.
Ja.
Und
ja, das schweißt eh schon mal zusammen.
Richtig, richtig.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Mädels jemanden gebraucht haben, der
ja, hat. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Mhm. Theoretisch war es zu der Zeit nur unverheirateten Männern gestattet, das Bordell zu besuchen.
Ha, ha.
Ja, ha, habe ich auch gesagt, im Leben nicht.
Ha, ha. Mhm, alles klar.
Ja. Naja, ich lasse das mal so stehen als theoretischer Fakt, aber wir wissen, von wem die Geschichte geschrieben wird, selten von Frauen. Mhm. Ja. Und was ich sehr krass finde, ist, dass diese Sexarbeiterinnen, die mussten krass Steuern zahlen.
Oh, das Märchen.
Oh, Baby.
Das Märchen, hast du dich erkältet?
Alles gut?
Das Märchen ist die kleine Katze, die hinter uns liegt.
Ja, und die hat gerade gekeucht.
Schatzi.
Alles in Ordnung?
Ja.
Okay.
Es geht ihr gut.
Wir beobachten das mal.
Wir beobachten
dich. Okay. Puh. Was ich wirklich krass finde, ist, dass die mussten Steuern zahlen. Also die Sexarbeiterinnen mussten natürlich, sie hatten keine Rechte. wirklich null. Aber mussten richtig, richtig ordentlich wie jeder andere auch Steuern zahlen. Mhm. Das finde ich krass. Ich meine, die kamen wirklich, die wurden oft verhaftet, die kamen ins Gefängnis, auch hatten auch also wirklich immer krasse Strafen. Boah. Ja. Ist, ja, naja. Krasse Nummer. Was ich auch sehr faszinierend fand, es gibt einen Ort in Bayreuth, der heißt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Henkersau. Geschrieben, liest man schnell Henkersau.
Henkersau, ja.
Die Henkersau. Und da war Name natürlich Programm, also da standen Galgen, ne?
Und das war da, wo dann die öffentlichen Hinrichtungen
genau.
stattfanden,
ja.
wahrscheinlich.
Genau, mhm. genau. Weil da wurden die Leute gehängt. Oh. Mhm. Kurze Triggerwarnung. Es geht um Gewalthinrichtungen. Da wurden die Leute gehängt. Da fanden auch die Hinrichtungen mit dem Rad, was ja extrem grausam ist, mhm. statt. Mhm. Das war so ein Podium, das nennt man immer noch Rabenstein. Und war so eine Richtstätte, so ein Hochgericht. Und da wurde halt gepfählt, gerädert, enthauptet und der Galgen. Ach. Also gehängt.
Ja.
Ja. Mhm. Das ist, ja. Also die letzte Hinrichtung mit dem Rad war tatsächlich erst 1799. Es kam nicht so lange her.
Überleg mal, 1799. Das Haus, in dem wir hier sitzen, ist Baujahr 1838. Ja. Das heißt, dazwischen liegen noch nicht mal 40 Jahre.
Richtig.
Zwischen. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, ne?
Nee.
Das ist schon ganz schön martialisch. Der Galgen wurde aber 1814 versteigert, also ab da wurde dann nicht mehr gehängt und dieser Rabenstein.
Wer steigert denn einen Galgen?
Das ist eine berechtigte
Frage. Als Deko im Garten oder was?
Ich weiß es nicht.
Schau mal hier, mein Galgen.
Oh Gott. Ja, stimmt, da eben darüber.
Ich meine, überleg mal, was das Ding auch mitbringt an Energien und so weiter. Wer ersteigert denn bitte freiwillig einen Galgen?
Vor allem so einen Galgen, wo. Also. Gott. Also für Halloween meinetwegen, aber ich würde es mir nicht aufs Grundstück stellen.
Naja, kannst du immer sagen, hier, guck nach draußen, wenn du deine Schulden nicht bezahlst, weiß Bescheid.
Oh also Gott.
Das wäre das Einzige,
das was ich mir das würde Sinn
vorstellen
machen.
Könnte. Weiß man, wer den ersteigert?
Nein, habe ich auch nicht rausgefunden.
Ach, das wäre aber mal spannend. Liebe Bayreuther, falls jemand von euch weiß, wer diesen Galgen damals ersteigert hat, zu welchem Preis und warum, möge er sich bitte redaktionell
unbedingt
rückmelden.
Ja, danke. Ja, bitte unbedingt. Gerne auch anonym, alles gut, aber ich würde es auch unglaublich gerne wissen wollen. Mhm. Mhm. Vor allen Dingen, warum? Ja gut, das ist Menschen sind rätselhaft. Heute ist das übrigens, das Ganze, ein großer Sportplatz.
Ja.
Da machen die Bayreuther Sport drauf. Ich nehme mal an, dass die Bayreuther, die da Sport drauf machen, wissen, worauf sie Sport drauf machen?
Naja, manche behaupten ja, Sport ist Mord.
Ja. Da könnte man
eine Analogie ziehen.
Mhm. Ja, das waren nur so ein paar Fakten am Rande zu Bayreuth, die außerhalb von den Wagner-Festspielen, finde ich, noch sehr teilweise illustre und teilweise morbide sind.
Mhm.
Kommen wir zu unserem Fall.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Der sogenannte Sarotti-Mord.
Sarotti.
Mhm.
Bei Sarotti denke ich an Schokolade.
Mhm.
Gibt's die eigentlich noch?
Die Schokolade und die Marke gibt es noch.
Okay.
Nicht mit dem Bild, weil es einfach unfassbar rassistisch war. Und ich, also gut, dass es das Bild nicht mehr gibt und diese Bezeichnung, die werde ich jetzt hier auch nicht sagen.
Aber die Schokolade gibt es noch.
Die Schokolade gibt es noch.
Okay.
Die Schokolade gibt es noch.
Und wie kommt man im Zusammenhang mit so einem Verbrechen auf diesen Spitznamen? Hat der Täter gerne Schokolade gegessen? Oder?
Pass auf, folgender Vorschlag, ich erzähle dir den Fall und am Ende sagst du mir, was du denkst, warum das so heißt.
Okay.
Wir sind im März 1964 und in Bayreuth waren US-Truppen stationiert, sehr viele, weil Bayreuth gehörte zum amerikanischen
Sektor.
Genau, es war aufgeteilt nach dem Zweiten Weltkrieg und die Amis haben das also bekommen. Und da gab es einen Oberleutnant. Ist nicht ganz sicher. Manche Quellen sagen Oberleutnant, manche sagen, er war Sicherheits- und Gerichtsoffizier. Wir nennen ihn Oberleutnant, der Einfachheit halber. Und der heißt, jetzt ist mein Englisch, Gerald Maurice Werner.
Wie das deutsche Werner.
Ja, wie das deutsche, also Gerald Maurice Werner.
Ja, okay.
So, der Einfachheit halber und einfach, weil ich möchte, sage ich Gerald. Ist das in Ordnung für dich?
Ja, ist in Ordnung. Danke. Nennen wir ihn Gerald.
Nennen wir ihn Gerald. Ja. Gerald ist 26. Der ist, das ist zwar ein Hübscher so an sich, aber der ist recht schmächtig. Sieht auch sehr kindlich aus. Also eher wie so ein Teenie noch mit 26. Also ich hätte ihn jetzt vom Foto her auf 16, 17 geschätzt.
Was?
Ja, wirklich.
Okay.
Ja, ich zeig dir dann gerne auch mal ein Foto.
Okay.
Er wurde auch von seinen Freunden tatsächlich Babyface, also Babyface genannt.
Okay.
Die Frauen haben ihn nicht so genannt, die Frauen haben ihn Jerry genannt.
Jerry.
Ja. Ja, weil Jerry war wirklich in Bayreuth der Womanizer. Man ahnt es wirklich nicht, wenn man das Foto sieht, also ich hätte es nicht vermutet. Aber ja, Jerry war gut dabei.
Aber mit deutschen Frauen? Also
naja, mit den Bayreuther Frauen, ja, mit den Bayreuther Mädels.
Mhm.
Ja, die fand er ganz toll. Kann ich verstehen, Bayreuther Frauen sind, ne? Attraktiv.
Wir haben ja ein paar kennengelernt.
Ja, wir haben ein paar kennengelernt, die sind super.
Kann man mitarbeiten?
Ja.
Also jetzt
nicht.
Oh Gott, ja, doch, wir können ja sagen, wir kann man mitarbeiten, weil wir haben mit denen ja auch wirklich zusammen gearbeitet.
Richtig,
auf der
richtig.
Bühne.
Genau.
Und drumherum,
genau. Da waren ganz tolle Frauen.
Ja.
Aber Jerry hat anders mit denen gearbeitet.
Ja.
So, der Jerry kommt aus einer sehr gut bürgerlichen Familie. Jerry muss sehr, sehr intelligent gewesen sein. Also der hat Schule und auch also Highschool und College als wirklich einer der Besten abgeschlossen.
Mhm.
Die Army hat ihm auch immer die besten Zeugnisse ausgestellt.
Mhm.
Und also er hatte wirklich, da gab es keine Skandale, also gar nichts und immer Top-Leistung, überall. Ich weiß nicht, wenn ich dir jetzt gleich erzähle, was der so macht als Hobby und was er also womit er seine Zeit verbringt, ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Der muss unfassbar intelligent gewesen sein.
Also, du hast von ihm jetzt als Womanizer gesprochen.
Mhm.
Was bedeutet das denn? Also, die Mädels fanden ihn auch toll. Oder?
Muss. Also, er hat von sich gesagt, er hat ein einziges Hobby. Und das sind Mädchen.
Ach.
So. Seine Wohnung, also er hat in Bayreuth in einem Haus gewohnt, zusammen mit einem Mitbewohner. Also, der auch bei der US Army war. Und sein Zimmer war wirklich voll gepflastert mit Aktfotos, also wirklich voll. Da war keine einzige Fläche. An jeder Wand, an jedem freien Platz waren so Playboy-Fotos. Playboy war seine Bibel. Also das war seins. Ja, den gab es schon.
Okay.
Playboy hat Anfang der 60er mit Marilyn Monroe auf dem Titelbild, ungefragt übrigens, gestartet.
Mhm, ungefragt?
Ungefragt. Die haben ein Nacktfoto von Marilyn Monroe veröffentlicht als Titelbild der Playboy und haben die nicht, ungefragt. Sie haben es einfach genommen, das Foto. Die haben sie weder gefragt noch bezahlt.
Also die Fotos, die da hingen, die waren aus solchen Zeitschriften. Mhm. Das war jetzt nicht so, dass er auch Fotograf war und die Frauen selber fotografiert. Okay.
Dafür hat er gar keine Zeit.
Weil er mit den anderen Mädels so schwer beschäftigt war, oder?
Also
ich meine, er musste ja nur auch noch arbeiten.
Er war ja auch noch in der Armee, richtig. Wie gesagt, deswegen meine ich weiß wirklich nicht, wie der das gemacht hat. Weil er hatte, wie man später erfahren hat, 24 feste Freundinnen gehabt.
Wie bitte?
Also nicht One-Night-Stands oder mal eine Affäre. Nein, Freundinnen.
24.
Händel das mal im Alltag. Mit Namen und alles.
Das geht doch gar nicht.
Meine ich doch.
Wie hat er das gemacht? Dann hat ja zum Beispiel auch jede zweite Woche eine von denen Geburtstag.
Ja, stimmt. Oh Gott. Auch.
Ich meine.
Ja.
Ich meine, das Jahr hat 52 Wochen.
Ja,
wenn du
24
Freundinnen hast, bist du bei 48. Also
vielleicht haben wir welche am selben Tag Geburtstag gehabt und er hat es dann zusammengelegt oder so. I don't know.
Ein Geschenk für beide. Teilt euch das.
Ja, und wahrscheinlich war er das Geschenk.
Voneinander?
Kann ich dir nicht
die
sagen.
Frauen?
Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht, aber
wie
ganz
soll
gesichert.
Denn das gehen?
Ich weiß es nicht. Ich bin ja schon mit zwei Liebhabern überfordert. Also nicht überfordert.
Ja, rechne das mal durch. Das bedeutet, nehmen wir mal an, der Typ war richtig gut und hat zwei Dates nach Feierabend jeden Tag noch hingekriegt.
Mhm.
Das hätte bedeutet 14 Dates
pro
Woche.
Ja.
Und das hätte ja bedeutet, dass jede feste Beziehung ihn maximal alle 2 Wochen irgendwie gesehen hätte.
Ja.
Ja gut, an den Wochenenden vielleicht 3 Dates am Tag?
Ja, ja, wenn er frei hatte, stimmt. Aber das heißt, er durfte auch nicht krank werden. Die ganze Planung weg. Oder auch mal Schichtdienst oder so, dass da was durcheinander kommt. Und jetzt stellen wir uns mal kurz eins vor. Ohne Handys.
Naja, das war vielleicht sogar ein Vorteil.
Das war mit Sicherheit ein Vorteil.
Das war ein Vorteil in der Situation, weil da wurde sich fest verabredet.
Ja, und dann muss man sich dran halten, das stimmt.
Ja.
Aber da gab es ja noch nicht mal groß überall Festnetztelefone. Hat ja nicht jeder Haushalt ein normales Telefon.
Nein.
Wie hat er das gemacht?
Naja, da gab es eine Verabredung und dann gab es die nächste Verabredung.
Mhm, ja.
Und dazwischen...
Da musst du aber auch wirklich, also nehmen wir mal an, 2 Verabredungen an einem Abend, da musst du pünktlich Feierabend machen mit der einen Verabredung. Da kannst du nicht sagen, wir kuscheln noch, läuft nicht. Da musst du wirklich, ne? So, ich muss jetzt los. Das war schön, vielen Dank, tschüss.
Termine.
Ja. Das muss so der vielbeschäftigste Mann im ganzen Landkreis gewesen sein. Auch wie man die ja findet, ne? Also ich hatte nie die Ambition, 24 beste Partner. Aber selbst wenn ich mir jetzt vorstelle, 24 Liebhaber, würde ich schon sagen, nee, sorry, Kinder. Also bei 5 würde ich aufhören.
Das muss ja eine Art der Besessenheit
gewesen sein. Ja,
das ist ja nicht, also...
Nee, das meine ich ja, der hatte da ein Ding zu laufen.
Mhm. Ja. Vor allen Dingen hier oben.
Ja, vor allen Dingen da oben. Ja. Ja. Also das Haus, wo er gewohnt hat, wurde von Taxifahrern und auch den Nachbarn und so auch nur das Partyhaus genannt. Also da muss in jeder freien Minute die Post abgegangen sein. So mit Trinken und Rauchen und Musik hören und halt Mädchen. Weil wir reden wirklich von Mädchen, weil keine von den jungen Frauen war jetzt älter als 20, 21. Deswegen sage ich jetzt bewusst Mädchen, sonst würde ich Frauen sagen. Aber es waren halt sehr, sehr junge Mädchen, so zwischen 15 und 21.
Vielleicht hat er die Mädchen immer zu einer bestimmten Uhrzeit zu sich nach Hause bestellt. Mhm. Weil wenn er sich auch noch auf den Weg hätte machen müssen... Mhm.
Stimmt, kostet ja auch noch Zeit.
Und damals war ja nicht irgendwie alles so, ich rufe mir mal ein Uber.
Ja, eben. Ja, eben. Das war ja auch logistisch aufwendig.
Ja. Hatte er ein Auto? Weißt du das? Nee,
hat er nicht.
Hatte er nicht.
Nee.
Naja gut, jetzt ist Bayreuth nicht so groß. Da kommst du vielleicht auch mit dem Fahrrad noch längs.
Aber ich glaube, die Kaserne war jetzt nicht in der Innenstadt. Also musste wahrscheinlich schon von der Kaserne auch noch ein bisschen Weg zurücklegen in die Innenstadt.
Und sein Haus, wo er gewohnt hat?
Das war in der Innenstadt.
Das war in der Innenstadt, ja.
Okay. Also relativ Innenstadt, ein bisschen am Rand, aber relativ Innenstadt, ja. Mhm. So, und eine von seinen Freundinnen, das war die...
24
Jahre. Im Dezember kannst du natürlich, ne, erst fürs 24. Dezember kannst du das jeden Tag wie so ein perverser Adventskalender, oh mein Gott,
hör auf. Oh Gott.
Entschuldigung, wir sind gerade im Dezember, deswegen kam das Bild, wir streichen mir das Bild. Oh,
heute wäre die 10 dran.
Ja,
oh Gott.
Ja, also, eine von den jungen Mädels ist die Ursula. Die Ursula ist 18, die Ursula hat einen Beruf, ich hoffe, ich kann ihn jetzt aussprechen. Stenokonturistin, ha, voll gut. Oder auch kaufmännische Angestellte. Das andere klingt aber mehr fancy. Die Ursula, die steht wahnsinnig auf US-Soldaten. Also GIs, die findet die ganz, ganz toll. Ist ja auch völlig legitim.
Und auf Gary.
Und auf unseren
Gerald,
ja. Mhm. Da steht sie auch drauf. Die waren zusammen, sind aber inzwischen, also im März 64, sind die eigentlich schon getrennt. Wieder. Und sie hat eigentlich einen anderen Freund, auch ein US-Soldat.
Wie lange waren die zusammen vorher? Weiß man das?
So on-off-mäßig ein Jahr, roundabout.
Okay.
Ja, waren die zusammen. Mhm. Da haben sie sich getrennt. Ich kann ja nicht sagen, warum. Und sie hat einen neuen Freund, auch einen US-Soldaten. Und ist von dem schwanger, im 4. Monat. Da die Zuhörer jetzt ahnen, was passieren wird, Triggerwarnung.
Inwiefern ist es verbrieft, dass Ursula von ihrem neuen Freund schwanger war und nicht von Gerald?
Es ist insofern von den Aussagen, von den Zeugenaussagen, Aussagen ihrer Eltern verbrieft und Freunde, Mehr ist nicht verbrieft.
Moment. Also, von den Aussagen der Eltern und der Freunde, ich meine, nehmen wir mal an, ich wäre eine Ursula gewesen, zu der Zeit. Und ich hätte eine Beziehung gehabt zu einem Mann, von dem ich mich eigentlich getrennt habe. Aber der Gerald muss ja irgendwas an sich gehabt haben. Und sie war eigentlich mit jemand anderem zusammen, aber vielleicht hat sie Gerald ja noch heimlich getroffen.
Sie hat Gerald heimlich getroffen.
Ach!
Sie hat Gerald heimlich getroffen.
Die ja, dann ist er, dann, guck mal. Und wenn ich dann nur die Aussagen habe von Eltern und Freunden, natürlich würde ich als Ursula dann nicht sagen, es könnte auch sein, dass ich von Gerald schwanger bin. Da würde ich doch sagen, ich bin von dem schwanger, mit dem ich gerade zusammen bin.
Theoretisch, rein theoretisch, spielt es ja auch keine Rolle eigentlich für unseren Fall. Nur rein theoretisch. Wie es praktisch aussieht, sage ich dir. Aber rein theoretisch und ganz theoretisch für uns heute konnte die Ursula ja eigentlich machen, was sie wollte, von wem auch immer sie schwanger war. Hauptsache, sie war glücklich und fröhlich und ihr ging's gut. Dass das zu der Zeit natürlich nicht so war und das, ne, wissen wir alle. Genau, aber also faktisch, die Fakten sagen, die Quellen, die ich vorliegen habe, sagen, sie war von ihrem neuen Partner schwanger. Vielleicht hatten die eine Pause, sie und Gary, dass die sich nicht gesehen haben, aber zu der Zeit haben sie sich gesehen und haben sich wieder getroffen und hatten auch was miteinander. So. Insofern, ich kann es ja nicht sagen.
Moment, sie hatte doch wieder was mit ihm, obwohl sie mit dem anderen
war. Ja, absolut.
Na, also bitte.
Ja.
Bitte. Nachtigall, ja. Ich höre dir und ja. So weiter.
Also man sagt, sie besucht Werner, also Gerald, sie besucht Gerald noch ab und zu. Die sehen sich ab und zu, was auch immer das heißt.
Ach, guck mal, sie besucht ihn. Das spricht ja für die Theorie, genau, dass er die Mädels immer zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sich nach Hause geladen hat.
Sie wohnt nämlich inzwischen woanders, Fürth. Und der Soldat, mit dem sie zusammen ist, der ist bei Nürnberg stationiert. Genau, sie fährt aber nach Bayreuth. So, in die Hegeler Straße. Da wohnt nämlich unser Jerry.
Ups, pardon. Diese aber Hegeler bitte. Straße gibt es noch?
Die heißt Hegeler die Straße gibt es noch und die heißt auch noch so.
Okay.
Auf Instagram, die Bestienzeit, könnt ihr dann auch Fotos sehen von der Hegeler Straße und auch von der Sophienstraße, wo der Metzgermeister ruppert.
Der Dödel. Der Feuerteufel,
genau. Die Hegeler Straße, die gibt es noch, ja. Das Haus gibt es nicht mehr. So. Kommen wir zum 13. März 1964. Da fährt also die Ursula 18, schwanger.
Ja,
der süße kleine Spatz. Ja. Deswegen jetzt auch nochmal Triggerwarnung.
Wer zum Beispiel, ich mal was bitte fragen?
Aber alles.
Ich meine, jetzt heißt dieser Podcast Zeit der Bestien.
Ja.
Und es ist ein True Crime Podcast.
Ja.
Inwiefern ergibt es Sinn, in solchen Podcasts Triggerwarnungen auszusprechen? Weil es ist ja ganz klar, dass es da um Verbrechen geht und ich verstehe das nicht so richtig.
Das stimmt. Aber, das stimmt theoretisch, aber praktisch, wenn es um explizite Dinge wie zum Beispiel Gewalt an einer Schwangeren geht. Wenn jetzt jemand zuhört, der gerne True Crime hört und der sich auch Mordfälle und so anhört, aber zum Beispiel gerade schwanger ist oder gerade frisch ein Kind bekommen hat und die genau dieses Thema nicht hören kann, was total verständlich ist, dann sollte diejenige jetzt bitte diese Folge skippen oder bis zum Ende.
Welchen Schaden macht
die Richtig, auf. Genau. Mhm. Das ist halt ein sehr spezielles Thema. Genau, deswegen sowas. Oder wenn halt Gewalt an Tieren oder Kindern vorkommt, dann sage ich es auch nochmal explizit. Mhm. Ich zum Beispiel kann es nicht hören, wenn Tieren was passiert oder Kindern was passiert. Bei allem anderen bin ich relativ abgebrüht, leider Gottes, inzwischen. Aber die beiden Sachen kann ich auch nicht.
Okay, verstehe.
Ja. Mhm. Gut, also sie fährt zu ihm. Sie verbringen wohl einen Abend zusammen, sie trinkt wahrscheinlich nichts, aber sie amüsieren sich zusammen, sagen wir es so. Und irgendwann geht irgendwas schief.
Aha.
Wir wissen aber nicht, was.
Sein Mitbewohner war nicht da? Der war nicht da, okay. Hat der eigentlich bei diesen Partys auch immer mitgemacht?
Der hat immer mitgemacht, ja, der hat mitgemacht.
Hat der auch mal ausgesagt? Der war doch bestimmt als Zeuge.
Der war mit Sicherheit als Zeuge geladen, es gibt aber kein Protokoll von ihm, was ich jetzt wo ich rankam. Genau. Genau. Gab's nicht. Nee. Offensichtlich müssen sie sich gestritten haben oder sie hat ihm irgendwas gesagt, was ihn hat ausrasten lassen. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, theoretisch.
Übrigens, ich bin schwanger von
Richtig.
Dir.
Ja.
Oder ich könnte schwanger von dir sein.
Ja.
Oder aber, übrigens, das Kind ist nicht von dir.
Ja.
Wusste Gerald, dass sie mit dem anderen schon zusammen ist? Das wusste er.
Ja. Das wusste er, aber...
Was aber der andere wusste natürlich nicht, dass sie immer noch
mit
Gerald
hat. Nein. Das jetzt nicht. Skippen wir auf den nächsten Tag. Es ist ein Samstag und das ist ein Landwirt, der heißt Pöhner. Und der will beim Revierförster in Spanfleck, was in Bayreuth ist, in der Nähe der Hegeler Straße, will der Holz abholen, ist auch vereinbart. Aber der Revierförster ist überraschenderweise nicht zu Hause. Seine Frau macht auf und sagt, du, da gab es einen Verkehrsunfall da unten auf der Autobahn, war ganz in der Nähe, da musste der Förster hin. Und entweder wartest du hier oder gehst ihm entgegen oder was auch immer. Förster sagt, gut, ich gehe ihm entgegen, überquert die Autobahnbrücke. Da ist so eine Bushaltestelle. Da fährt der Bahnbus von Nürnberg nach Bayreuth, so wahrscheinlich alle 6 Stunden einmal. Und in der Nacht, das war ein sehr kalter März, in der Nacht hat es geschneit, da lag also Schnee überall noch.
Ja.
Und da war, neben der Treppe war ein großes Gebüsch. Und der Landwirt läuft an diesem Gebüsch vorbei. Und sieht so aus den Augenwinkeln, kennt man ja wahrscheinlich so, man guckt so hin und guckt so ein zweites Mal hin.
Guckt eigentlich nicht hin,
guckt eigentlich
aber
nicht
dann
hin.
Sagt einem das Gehirn
Richtig.
Irgendwie,
da stimmt was nicht.
Da ist was komisch.
Da ist was komisch, da war was ganz komisch. Da lag nämlich ein Bein. Ja.
Und nur ein Bein?
Nur ein Bein.
Ein
Frauenbein.
Nackt?
Ja, nackt. Nachdem der Landwirt sich minimals gesammelt hat, ist er schnell zu diesem Verkehrsunfall da zur Autobahn gerannt, weil klar war, da sind Polizisten und da ist auch der Förster. Und hat die Polizisten geholt und hat denen gesagt, was er da gesehen hat, hat die geholt. Und die finden das also dann auch, das war logisch, ist nicht verschwunden, und suchen dann die nähere Umgebung ab und finden noch mehr Teile. In der Nähe ist ein Torso, und dein Kopf. Und jetzt wird's explizit, Vorsicht, der Torso wurde geöffnet und da fehlen diverse Organe.
Der Bauch wurde aufgeschnitten.
Ja. Und dabei belassen wir es, wir gehen nichts weiter ins Detail. Ja. Das ist leider korrekt.
Und sie war schwanger.
Und sie war schwanger, ja. Dieser Podcast heißt nicht umsonst die Zeit der Bestien. Am Unfallort war auch, also an diesem Autobahnunfallort war auch ein Reporter für die Frankenpost und Süddeutsche, Siegfried Woldert, der hat sehr, sehr lange in Bayreuth gearbeitet, noch als Reporter, und der Harry Hanke. Und die haben dann auch darüber berichtet, und waren auch, oder der Harry jetzt auf jeden Fall war auch beim Prozess anwesend dann. Ich glaube, die haben alle, sämtliche Anwesende, haben wirklich den absoluten Schock ihres Lebens bekommen. Das ist unfassbar. Sie wussten erstmal nicht, wer das ist, das Opfer. Also sie hatten zwar den Kopf gefunden, aber natürlich keine Papiere, gar nichts. Es gab auch keine Vermisstenanzeige, die vorlag, so. Und die Polizei hat sich dann an die Zeitung, an das Bayreuther Tagblatt gewendet und hat gesagt dazu, es ist natürlich ein entsetzliches Foto von dem Kopf. Aber wir wissen uns nicht.
Aber um rauszufinden, wer sie ist, müssen wir das veröffentlichen.
Müssen wir das veröffentlichen. Die Zeitung hat sich auch dazu positioniert und hat gesagt, wir machen das wirklich nicht aus Sensationslust oder irgendwas, aber...
Sondern weil wir explizit von der Polizei, die im Dunkeln tappt, darum gebeten wurden, die Ermittlungen zu unterstützen, indem wir in diesem Fall ein Foto des Kopfes...
Ja.
Genau. Im Zustand des Todes veröffentlicht.
Ja, ich habe das Foto gesehen, ich zeige es dir nicht. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön.
Und das heißt, sie hatte auch Kopfverletzungen?
Nein, das nicht, aber es ist einfach... ich meine, die war 18, das ist für mich, also in meinem Alter, es ist ein Kind.
Hatte sie einen Gesichtsausdruck?
Sie hatte die Augen geschlossen und es war ein neutraler Gesichtsausdruck. tatsächlich. Mhm. Ja, das ist das, ja. Als dieses Foto veröffentlicht wird, schlägt jemand aus Bayreuth die Zeitung auf.
Morgens beim Kaffee.
Morgens beim Kaffee. Und erkennt seine Tochter.
Mhm. Oh, mir läuft es kalt den Rücken runter. Wow.
Ja. Die Eltern hatten ihre Tochter nicht vermisst bis dato, weil sie öfter übers Wochenende, und wir erinnern uns, Samstag war der Leichenfund, sie war öfter, Freitag ist sie weggefahren nach Bayreuth oder nach Nürnberg oder so, um dort halt Freunde zu treffen oder zu feiern.
Ja,
oder
sich mit Gary zu treffen.
Ja, um sich mit Gary zu treffen.
Oder mit ihrem neuen Freund.
Ja, richtig.
Oder mit beiden nacheinander.
Ja, was völlig legitim ist.
Natürlich.
Aber ja, aber
dadurch,
ja,
wussten, die, dadurch Eltern wussten nicht, die Eltern nicht, wo sie genau
richtig,
ist.
Richtig, richtig. Es gab ja auch, wie gesagt, keine Handys, keine, ja, Telefone. Sie hat sich auch nicht, ja, gemeldet zwischendurch. Das war normal.
Ja.
Sie kam meistens Montag oder Dienstag dann wieder zurück und alles war gut.
Mhm.
In dem Fall war es das nicht. Er hat sich dann bei der Polizei gemeldet und es war dann klar, okay, es handelt sich um Ursula. Und man bekommt dann auch relativ schnell raus, wo Ursula zuletzt war. Bei Gary. So, das wird sie jemandem gesagt haben.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ihren Eltern oder Freunden. Mhm. Irgendjemand wusste es. Und dann sind die Polizisten natürlich zu Gary nach Hause, mhm, haben ihn befragt und haben auch seine Wohnung durchsucht. Haben auch relativ schnell Durchsuchungsbefehl bekommen, auch für sein Auto. Das Auto, der Kofferraum war voller Blut. Und seine Wohnung, also sein Bad war geputzt, wie ich glaube, ich in meinem ganzen Leben das Bad noch nicht geputzt habe, aber...
Wie man es einem Junggesellen bei der Army vielleicht nicht ohne weiteres...
Ja, richtig, richtig.
Wie
es war
nicht
sehr
vom Regelfall
sauber
ausgehen, nee,
genau,
würde, wie so,
genau,
ein Badezimmer dann,
ja,
aussieht.
Ganz genau,
mhm,
ganz,
mhm,
genau. So, also in der Wohnung und in seinem Auto finden sich Blutspuren, Leichenteile, Organe.
Was?
Ja.
Leichenteile und Organe,
ja,
im Auto und in der Wohnung?
Ja. Der war nicht sehr gründlich. Der hat sein Bad zwar geputzt,
ja,
aber...
Woher denn...
Also nicht unbedingt das, da, also auf dem Sofa liegt eine Leber und
oh,
in der Küche.
Gott.
Nein, so nicht,
oh,
so nicht. Aber halt.
Er hat versucht, es zu verstecken, aber nicht sehr gut.
Nicht wirklich,
oder
nee, nicht sehr gut. Wie gesagt, sein Kofferraum war gar nicht geputzt. Also war im Prinzip alles voller Blut und Gewebeteile noch und so. Und er hat zwar das Bad sauber gemacht, so, aber in der Wohnung fanden sich noch krasse Spuren.
Mal eine ganz blöde Frage. Mhm. Weiß man denn, wie er die Leiche zerteilt hat?
Ja, das
ich meine,
weiß
das
ich.
Ist ja,
ja. Das ist eine Mörderarbeit.
So einen menschlichen Körper zu also
machst du nicht mal eben, nee.
Wie hat er das denn gemacht?
Mit Rasiermessern. Also nicht mal klassisch, dass man sagt, okay, mit einem Beil oder mit einer Axt oder so.
Mit Rasierklingen.
Mit reinen, puren Rasierklingen.
Oh, dann musst du da ja auch richtig dicht.
Da musst du dich reinknien.
So richtig.
Richtig ackern. Das musst du über dich bringen. Da muss ja sowas verquer sein, mit dir. Also, ich kann ja nicht mal ein Hühnerbein zerteilen. Also, das ist absurd, was der gemacht hat. Absurd. Unfassbar. Also, er muss Soziopath, Psychopath, I don't know, da muss alles im Argen sein.
Naja, und also wie war nochmal der zeitliche Abstand zwischen ihr Bein wurde gefunden und sie war bei ihm? Weil das dauert ja auch wahnsinnig viel Zeit.
Theoretisch ja, aber der muss wahnsinnig schnell gewesen sein, weil am 13. war sie bei ihm abends und am 14.
ja,
findet der Landwirt das Frauenbein.
Morgens?
Morgens.
Das heißt, er hat die ganze Nacht?
Die ganze Nacht, ja.
Im Wahn.
Mhm.
Also sowas
muss,
kannst du ja nur
kannst du nur im Wahn. Muss.
Das heißt ja, er muss entweder eine wahnsinnige Wut gehabt haben.
Ja. Ja. Das geht gar nicht anders. Da musst du so ein Adrenalin und so ein, du brauchst ja eine Mörderkraft.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes, eine Mörderkraft, ja.
Ja.
Ja. Er hat auch versucht, also er hat tatsächlich in halb Bayreuth quasi Leichenteile, zeitlich verstreut.
Ja.
Okay. Also bei der Klärgrube.
Klärgrube. Mein persönliches Trauma.
Ja, stimmt. Oh Gott.
Leute, um euch das, also ich musste gerade eine neue Klärgrube bauen für meinen alten Kasten. Und im November und Dezember eine Klärgrube zu bauen, ist nicht unbedingt die beste Idee.
Nee, so, bestimmt nicht lustig.
So viel dazu. In welchem Zustand war er denn, als die Polizei dann bei ihm war? Ich meine, dann muss der ja völlig übernächtigt gewesen sein.
Ja.
Er muss total erschöpft gewesen sein.
Wären wir. Er wird beschrieben als freundlich, aufgeräumt und gut gelaunt. Er hat auch erstmal noch ein Alibi angegeben, und trotz der Beweislage, dass er also bei einer seiner 24 Freundinnen war.
One of the 24.
Ja. Da sind natürlich die Beamten dann hin und haben sie befragt und sie hat das Alibi nicht bestätigt. Ja. Hat sie nicht gemacht.
Ja gut, er hatte ja wahrscheinlich auch nicht die Zeit, nochmal kurz bei Mäuselken vorbeizugehen zu sagen, pass mal auf.
Ja.
Wenn der Officer kommt vorbei, sagst du bitte, war ich hier?
Ja.
Nee. Die Zeit hatte er ja vermutlich.
Die Zeit hat ihm gefehlt. Das hat sich
dann gerecht. Da wäre das Handy dann doch wieder.
Da wäre das Handy gut gewesen. Ja, ja. Mhm.
Mhm.
Also in Unterschreds und in Tiergarten mit TH übrigens, wurden also überall noch Teile von der armen Ursula gefunden.
Und sag mal,
ja,
ganz blöde Frage jetzt, sie war ja schwanger.
Mhm.
Hat man den Fötus gefunden?
Mhm.
Okay.
Mhm. Hat man.
Hatte er den irgendwie gesondert behandelt?
Nein, hat er nicht.
Mhm.
Hat er nicht. Muss man natürlich auch sagen, vierter Monat ist es extremst winzig, also es geht kaum über eine Bohne hinaus, die Größe.
Hat er wahrscheinlich auch nicht erkennen können.
Hat er. Doch.
Hat er?
Ja.
Woher weißt du das?
Weil er es explizit gemacht hat.
Inwiefern?
Er hat nicht einfach Kopf abgeschnitten und dann Bein abgeschnitten, also ne, das nicht, sondern er hat den Torso explizit dafür geöffnet, um das zu entnehmen und zu entsorgen.
Also ist aber ja doch klar, dass die Tat irgendetwas mit dieser Schwangerschaft...
Ich vermute es auch, aber ich kann es nicht belegen. Ich kann es nur vermuten, tatsächlich. Ich vermute es.
Inwiefern spielte das denn dann in dem Gerichtsverfahren?
Gar nicht. Null.
Da haben die gar nicht drauf geguckt, oder wie?
Das Problem ist, er wird dann natürlich mitgenommen zur Vernehmung. Ihm wird auch gesagt, dein Alibi, du hast kein Alibi. Wir haben das und das und das und das gefunden.
Mhm.
Und am 18.3., also ne, am 13. war sie bei ihm, am 18.3. gesteht er. Er gesteht, also es gibt ein Gespräch, ein Verhör, ein einziges, in dem er was sagt. Das ist am 18.3. Mhm. Er gesteht die Tat, behauptet aber, er war im Trancezustand, ist also nicht zurechnungsfähig.
Mhm.
Und das war's. Du hörst nie wieder etwas von ihm.
Er schweigt.
Er starrt. Während jedes Verhörs und während jedes Prozesstages starrt er stumm an irgendeine Wand. Es gibt einen einzigen Ausbruch, wo er noch was sagt, vor Gericht ist es. Bei irgendeiner Frage, man weiß nicht bei welcher, bei irgendeiner Frage brüllt er plötzlich los, das Gericht sei eine Ansammlung faschistischer Dunkelmänner, die nur ihm und der US-Army schaden wollen. Und es war's. Das war's.
Wie ist denn die US-Army, also sein Arbeitgeber, damit umgegangen? Die müssen doch dann schon auch irgendwie involviert gewesen sein, auch in den Prozess, um Aussagen zu sammeln, wie er so getickt hat, was er für ein Mensch war.
Das Einzige, was die US-Army gemacht hat, die haben alles bezahlt.
Mhm.
Die haben die gesamten Prozesskosten von ihm, die haben die ganzen Gerichtskosten, die haben alles bezahlt und es ist das Einzige, was bekannt ist als Reaktion.
Okay.
Ja. Ich komme dann gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Gibt nämlich noch einen interessanten Side-Fact am Ende. Genau. Nun wird natürlich, sagt man natürlich, er muss von Gutachtern untersucht werden. Mhm. Muss halt geguckt werden, ob er zurechnungsfähig war oder nicht. Weil diese Tat ist natürlich so extrem und so brutal und so grausam und so auch in dieser Schnelle und mit den Leichenteilen verteilen und so. Das ist ja wirklich nahezu beispiellos.
Mhm.
Oder es gibt wenige Beispiele für sowas. Das heißt, er wird also untersucht. So, es gibt drei Gutachter im ersten Prozessversuch. Zwei sagen, mit dem ist alles normal. Also, ja, der hat keine psychischen Störungen. Der weiß, was richtig und was falsch ist. da liegt nichts vor, der ist voll zurechnungsfähig. Mhm. Ein Gutachter sagt, ich sehe da eine schleichende Schizophrenie. Sie ist zwar schlecht erkennbar, aber sie wäre da. Und man wird sich nicht einig. Der Prozess wird erstmal für ungültig erklärt und es wird ein zweiter Prozess angesetzt. Und jetzt kommt ein...
Der wird für ungültig erklärt, weil man drei Gutachter hat, die einander widersprechen.
Und der Staatsanwaltschaft, der Richter sagt, wir können uns auf kein Urteil einigen. Wir können nicht bestimmen, was jetzt Sache ist. Deswegen wird das abgebrochen. Mhm. Es kommt zu einem zweiten Prozess. Und jetzt
an welchem Punkt? Weil wird dann neue Anklage erhoben, weil es neue Erkenntnisse gibt? Oder wie funktioniert
so? Nee, es wird halt ein neuer Gutachter bestellt.
Und ein Vierter?
Ein vierter Gutachter. Okay. Mhm. Und es geht jetzt an das Gericht direkt in Bayreuth. Mhm. So. Der Gutachter.
Der vierte Gutachter.
Der vierte Gutachter. Das ist Professor Bürger Prinz. Das ist ein Hamburger, ich sag mal, Psychiater.
Ist der verwandt mit Matthias Prinz? Bekannter, ich meine, Hamburger Anwalt?
Können wir gleich mal googeln. Ja. Können wir gleich mal gucken. Mhm. 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 Genau. Der kommt jetzt dazu. Und der sagt jetzt, gut, in der Familie des Täters, da gab es Selbstmorde, Morde, Geisteskrankheiten. Der Jerry ist hochintelligent, unter anderem deswegen schließt er auch einen Lustmord aus, weil er einfach zu intelligent ist und weil ja unser Jerry Frauen toll fand und schön fand. Deswegen kann es kein Lustmord sein.
Jetzt mal ganz blöde gesagt, der hatte ja auch genug.
Richtig,
der hatte ja jetzt nicht irgendwie... Nee.
Und der war ja auch mit der Ursula eigentlich gar nicht mehr zusammen. Ja, deswegen sagt er, also Lustmord war es nicht. Diese Tat sei durch einen, Zitat, plötzlichen Spannungs- und Ausnahmezustand entstanden und der Jerry wurde von einer Zerstörungs- und Vernichtungswut überwältigt.
Mangelnde Impulskontrolle.
Ja, und deswegen sei er nicht zurechnungsfähig. So, wir sind jetzt übrigens, kurzer Zeitsprung und nur zeitliche Einordnung, wir sind jetzt im Oktober 1966 und wir sind am Schwurgericht Bayreuth. Ne? Da ist der zweite Prozess. Es gibt einen Nebenkläger, den Dr. Fritz Meyer, der die Mutter und die Geschwister von Ursula vertritt.
Und den Vater, oder?
Ich habe nur gefunden, Mutter und Geschwister. Ich kann ja nicht sagen, was mit dem Vater ist. Ich weiß nicht,
dass der Vater zwischenzeitlich
verlassen hat. Nee, der lebt noch, aber der ist wahrscheinlich nicht gut beisammen.
Okay.
Ja. Dann gibt es einen Verteidiger. Manchen wird der Name was sagen. Der Verteidiger wurde durch diesen Fall berühmt. Reich und berühmt. Das ist. Weißt du's?
Fängt der Nachname mit B an?
Ja.
Der Bossi?
Ja, der Bossi, ganz genau. Ganz genau. Rolf Bossi. Spiegel-Gerichtsreporter Gerald Mautz sagt später.
Schon wieder ein Gerald.
Ach, komm, dieser Fall ist voller Geralds. Okay. Der sagt später, Bossi sei ein Spezialist für Geschnetzeltes vom Menschen.
Ja, aber der war ja dann auch in den späteren Fällen, der war ja immer sehr speziell. Mhm. Ich meine mich zu erinnern, dass der auch immer sehr polarisiert hat. Mhm. Mhm. Aber er war sozusagen der Promi unter den seiner Zunft.
Ja, absolut. So. Ja. Also der hat verteidigt unter anderem Ingrid van Bergen, Romy Schneider, Fritz Honka, Jürgen Bartsch. Der war involviert in den Hamburger Callgirl-Ring-Prozess, im Mauerschützenprozess.
In dem Prozess.
Mauerschützenprozess. Und beim Hochstapler Gerd Postel war auch ganz vorne mit dabei.
Ja, stimmt. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Alles nach diesem einen Fall.
Das war sein Sprungbrett.
Er hat auch Bücher veröffentlicht, ne? Wie zum Beispiel mit dem Titel Halbgötter in Schwarz, Deutschlands Justiz am Pranger. Zu Bossi ganz kurz. Sein Vater war Verwaltungsoffizier bei der Luftwaffe im Naziregime und er wurde 1942 wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet. Hat er irgendwas gemacht, war der...
Ein Aufständischer.
Aufständischer,
der hat
ja.
Nicht mitgemacht.
Genau, ja. Und Bossi hat seine Dissertation übrigens, er hat seine Dissertation angefangen, aber nie abgeschlossen, mit dem Titel, war ich sehr spannend, die Teilnahme Dritter an der Abtreibung.
Hm.
Mhm. Bossi hat sich aber auch krass für Sachen eingesetzt, die, also der war, einerseits war er schräg, andererseits war er auch selbst kriminell, also der wurde oft bei Fahren ohne Führerschein zum Beispiel erwischt und dann auch angeklagt.
Hat er sich dann selber verteidigt oder wie, also nimmt so jemand sich dann...
Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, meistens hat er sich tatsächlich selber verteidigt. Nicht immer, nicht immer. Und viele Fälle wurden auch einfach so außergerichtlich geeinigt. Also er war angeklagt wegen Fahrens ohne Führerschein, also sehr oft, ne? Üble Nachrede, Beleidigung eines Vergewaltigungsopfers
Warum
auch.
Warum hat er nicht einfach irgendwann seinen Führerschein gemacht?
Ich habe keinen. Der hat einen Führerschein. Teilweise. Ich glaube, er hat den Führerschein verloren. So, oder nicht abgeholt oder so.
Was?
Ja, ja. Der war ein bisschen nachlässig und dachte sich, ach komm, Zeit habe ich jetzt nicht.
Als Verteidiger?
Ja, na, pff. Auch nur Menschen.
Ich meine, da ist ja der Schriftkram das A und O.
Das
und dass
stimmt.
Dass du deine Papiere in Ordnung hast.
Das
und
stimmt.
Dass du Akten wegsortieren
das
kannst
stimmt.
und ordentlich abheften und
alles nur Menschen.
Verwalten.
Mm. I don't know. Mm. Vielleicht hat er sich auch für, also gibt ja so Leute, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber manche Leute denken sich auch, ich bin zu wichtig.
Ich brauche keinen Führerschein, ja.
Mm.
Grandioser
ja.
Dingsbums.
Ja. Eigentlich hat er ja Jura studiert tatsächlich um wegen seines Vaters, um ihn halt posthum quasi so eine Art Gerechtigkeit zukommen zu lassen, wenn man das so
zu
möchte.
Rehabilitieren.
Zu rehabilitieren, genau.
Obwohl, die Frage ist, muss jemand rehabilitiert werden, der Widerstand geleistet hat?
Naja, zu also, der Zeit, als er sein Jurastudium angefangen hat, war noch ein Nazi-Regime. Also der hat 42 hat Bossi Abi gemacht und kommt dann als Offiziersanwärter an die Ostfront, also der ist dann in der Wehrmacht an die Ostfront. 42 wird schnell verwundet und im Lazarett beginnt er sein Jurastudium.
Mhm.
So, also noch 42, deswegen in dem Fall ja. Der hat so sehr kontroverse Aussagen getroffen. Zum Beispiel forderte er eine Zeit lang die Todesstrafe für Täter mit sadistisch perversem Tötungsimpuls. Also eigentlich solche Mörder wie Jerry.
Wollte ich gerade
ja,
sagen.
Ja, ja, ja.
Und jetzt verteidigt er ihn
erst
aber?
Verteidigt er ihn. Diese Forderung der Todesstrafe war 30 Jahre später. Hat er aber schnell wieder zurückgezogen. Hat sich aber auch dafür eingesetzt, dass Urteile, die in der Nachkriegszeit noch in NS-Tradition gefällt wurden, weil ja die Entnazifizierung in Westdeutschland kaum vorhanden war. Das sehr schleppend. Linke noch hinterher. und da hat er sich dafür eingesetzt, dass diese Urteile zum Beispiel aufgehoben werden. So, und dann hat er sich damit beschäftigt, mit Gewalt, die von Kindern und Jugendlichen ausgeübt wird, woher die kommt und wie man das verhindern kann. Hat ein Buch geschrieben, Die gemachten Mörder. Also setzt sich also mit dieser Ursache von Gewalt bei Jugendlichen auseinander. Wie gesagt, hat eigentlich einerseits krass gute Sachen gemacht, aber andererseits denkt man sich manchmal so, was war da los?
Ist er jemals gefragt worden, warum er jetzt den Gerald vertritt, was seine Motivation ist?
Wie gesagt, da war er noch nicht berühmt, also so gar nicht. Er hatte auch kaum Fälle, das war ein heftiger Fall. Da war also ganz Bayreuth eigentlich auf den Beinen, stand Kopf tatsächlich. Das war der Prozess und er hat diesen Mandanten bekommen, das war natürlich seine Chance als Anwalt.
Aber er war noch nicht so etabliert oder
gar nicht,
in Anführungszeichen,
nicht null,
dass die Presse ihn auch
Nein.
als Person Mhm. in den Fokus genommen hat.
Dann im Laufe des Prozesses, aber bis dato war er niemand bekannt in dem Sinne.
Also zur Motivation, warum er diesen Fall angenommen hat, hat er sich nie geäußert.
Nein.
Weiß man, wie Gerald auf ihn aufmerksam, also wie der Fall zu ihm kam? Nein. Weil Gary ist ja jetzt US-Amerikaner.
Es gibt verschiedene Theorien tatsächlich. Es gibt einmal die Theorie, dass die Army ihm den Aha, besorgt hat.
Das war jetzt mein erster
ja,
Impuls.
Genau.
Dass die irgendwie den Kontakt hatten.
Ja. Und, ja. So, das ist eine Theorie. Eine andere Theorie ist, dass Jerry selber sich irgendwie informiert hat, wie auch immer, und gesagt hat, den will ich.
Wo lebte Bossi denn zu der Zeit?
In Bayreuth.
Ach, der lebte
in Bayreuth? Ja, ja, der war in Bayreuth.
Okay,
ja,
okay.
Der
okay.
War grad zu der Zeit.
Das wusste ich nicht.
Mhm. Zumindest, der war in der Zeit in Bayern.
Mhm.
Muss ich nochmal nachgucken, tatsächlich. Ja. Der war auf jeden Fall, also ab 1952 war Bossi in München in einer Kanzlei, also war auf jeden Fall in Bayern. Und er war nicht bekannt, so gar nicht, aber er war jetzt auch nicht unerfolgreich. Also war schon ein guter Anwalt und war, glaube ich, auch in seinen Kreisen geschätzt und gab natürlich Mundpropaganda. Mhm. So, aber wie gesagt, die Vermutung ist, also wo ich auch hintendiere tatsächlich, dass die Armee ihm den Anwalt besorgt
hat. Weil die haben den Anwalt dann ja vermutlich auch bezahlt.
Die haben den Anwalt bezahlt.
Das ist richtig. Dann hatte der ja auch noch einen ganz anderen, eine ganz andere Maschinerie hinter sich im Sinne von, wir haben jetzt hier auch bestimmte Erwartungen an dich. Mhm. Wie du unseren Jungen, get the boys home, wie du unseren Jungen da jetzt raushaust.
Ja, absolut. Absolut.
Und hat er das geschafft, um das Ganze mal hier...
Ja, also Bossi hat gesagt, der ist absolut unzurechnungsfähig, der ist krank, der hat Schizophrenie.
Er sich auf den vierten Gutachter gestützt hat.
Das Gericht stützt sich auch auf den vierten Gutachter. Also wie gesagt, es ist ein neuer Prozess, das heißt, die anderen drei Gutachter zählen nicht. Auch die anderen, der andere Richter und der andere Staatsanwalt zählen auch nicht. Es ist wirklich jetzt nur das Schwurgericht Bayreuth zuständig und nur dieser eine... Experte, dieser...
Und Schwurgericht, Moment, heißt das in diesem Fall, dass gar nicht der Richter das Urteil gefällt hat, sondern die Geschworenen?
Nee, der Richter. Es hieß damals so, Schwurgericht, aber es war ein, sag ich mal, normaler Strafprozess.
Warum hieß das denn nun Schwurgericht?
Google ich dir gleich.
Okay, das frage ich mich gerade, weil ein Schwurgericht...
Das stimmt. Ja, nee, ist Schwurgericht Bayreuth. So hieß das, genau. Mhm. Ja, Professor Bürger Prinz ist inzwischen extrem polarisiert inzwischen sehr. Also da sagt man, der war nämlich während des Nazi-Regimes doch sehr aktiv auch. Das heißt, man sagt, er war wahrscheinlich an der Euthanasie beteiligt. Und hat also auch Menschen so kategorisiert in, sehr in Anführungszeichen jetzt bitte, ich zitiere nur, ein wertes und unwertes Leben. Dass der dann also, dieser Hamburger Psychiater, dass der dann also, der hat dann nach 45 leider noch sehr, sehr, sehr Karriere gemacht. Und der hat halt, wie gesagt, darauf bestanden, der Jerry ist absolut unzurechnungsfähig. So, wir merken aber nochmal, wir wissen von Jerry nichts. Wir wissen nicht das Motiv, wir wissen nicht, was an diesem Abend passiert ist. Wir wissen nicht, wie es zu dieser Tat kam. Wir wissen auch nicht, ob und was er über die Schwangerschaft wusste. Wir jetzt sagen, er muss es gewusst haben aufgrund der Funde.
Ich sag's wir mal so. Jetzt sagen,
ja.
Er muss es.
Ja, ja. Wir jetzt, also
wir jetzt sagen.
Wir jetzt sagen.
Wir jetzt sagen, muss er gewusst
haben. Mit Deutsch also, habe ich es nicht so. Nein, also es ist offensichtlich, dass er es gewusst haben muss, sonst hätte er es nicht explizit.
Sonst hätte er nicht den Torso.
Richtig, richtig.
Und es muss ja auch einen Anlass gegeben haben für diese.
Ein Auslöser.
Diesen Irrsinn.
Auslöser, kein Anlass.
Den er
Auslöser.
Da.
Ja, ja.
Kein Anlass, sondern Auslöser. Oh, okay.
Vielleicht werte ich es auch falsch. Anders wirkt so wie, sie hat ihn provoziert und er hat es zum Anlass genommen.
Nee, Anlass kann ja auch einfach sein, dass er erfährt, dass sie schwanger ist.
Kann auch sein.
Oder Anlass kann ja auch sein, dass sie zu ihm wahlweise sagt, das Kind ist von dir.
Oder nicht
oder
von
zu ihm sagt, das Kind ist nicht
übrigens
von dir.
Nicht von dir, ja. Ja. Irgendwas muss ja gewesen sein, logisch.
Ja.
So.
Ja.
Er wird unzurechnungsfähig gesprochen. Und er wird demzufolge tatsächlich freigesprochen. Also er wird in eine Anstalt
ich
überwiesen.
Mal, aber mit Sicherheitsverwahrung und allem Pipapo.
Nein.
Wie nein?
Zu der Zeit nein. Er wird in eine Anstalt, in eine geschlossene psychiatrische Abteilung, wird er überwiesen, in die Ansbacher Anstalt, da wird er eingewiesen. Mhm. 7 Jahre lang.
Die aber schon auch Sicherheitsvorkehrungen hat.
Er ist nicht entkommen, sagen wir es so. Geschlossene Abteilung, schon. Aber mit seinem Intellekt und mit, also er wird halt in der Heilanstalt, er kommt nicht ins Gefängnis, er wird in der Heilanstalt überwiesen. Es ist auch nichts bekannt über seine Therapierung. Gibt's das Wort Therapierung?
Über sein.
Dass er therapiert worden wäre, sagen wir es so. Ist halt die Frage.
Gute Frage.
Ne? Therapierung. Kennt jemand das Wort? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Therapierung. Ja, aber muss ja.
Irgendwas werden sie schon mit ihm gemacht haben, aber...
Wenn ich therapiert werde, dann laufe ich
eines?
Eine Therapie oder eine Therapie?
Eine Therapie wahrscheinlich.
Aber ich therapiere ja jemanden.
Richtig.
Als Therapeut.
Genau.
Gehen wir mal davon aus, das Wort gibt es.
Und wenn nicht, dann gibt's das jetzt.
Ja.
So.
Wenn nicht, dann gibt's das jetzt.
Ja.
Alles klar.
So.
Liebe Dudens, hört gut zu.
Ja. Ich reich's ein. Genau, nach 7 Jahren wird er tatsächlich nach Illinois verlegt, also in seine Heimat USA. Und was danach mit ihm passiert, ist nicht bekannt. Das heißt, was bekannt ist, ist, dass das Haus, dieses Partyhaus, wo er gewohnt hat, wird 1981 abgerissen. Heute stehen da Reihenhäuser in der Hegelerstraße 19. Und was ich gefunden habe, ist ein Bild von einem Grabstein mit dem Namen Gerald Maurice
Werner.
Werner, 1999 verstorben.
Mhm.
Ich weiß nicht genau, ob er es ist. Die Daten passen und da steht halt drauf, war US-Army-Offizier und dekoriert und unser armer Offizier, wir werden dich vermissen, so in dem Stil.
Mhm.
Sonst steht da nichts weiter. Ich weiß nicht, wie viele Gerald Maurice Werners es gibt in Illinois, in den USA. Also wie gesagt, dieses Bild von diesem Grabstein ist aus Illinois und es ist von 1999.
Ja, es wäre ja schon ein sehr großer Zufall, wenn es zwei Gerald Maurice Werners bei der US-Armee gegeben hätte, oder?
Aber da ich es nicht verifizieren kann, kann ich es jetzt nicht behaupten, dass er das ist.
Müssen wir ein Fragezeichen hintermachen.
Ob es sein Grab ist. Wenn es sein Grab ist, dann ist das also auch quasi Army gesponsert, wie auch der gesamte Prozess.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ich konnte es nicht finden, wie lange er in dieser Anstalt in Illinois war, ob er irgendwann rauskam und was mit ihm wirklich war. Weil das Ding ist, wenn er tatsächlich irgendwann rauskam, was ich ehrlich gesagt für unwahrscheinlich halte, weil jemand, der so eine Tat begeht und danach nie wieder irgendwas irgendwie auffällig wird, straffällig wird, das ist extrem unwahrscheinlich. Also, dass jemand wirklich so eine krasse Tat macht und dann nie wieder irgendwas macht.
Wie konnte er denn überhaupt in die USA dann zurück? Also wie ist denn da die rechtliche Situation? Also wurde er sozusagen, von ausliefern kann man ja in diesem Fall nicht sprechen.
Deutschland hat irgendwann gesagt, ey, der sitzt hier bei uns im Gefängnis,
der
kostet Geld.
Nehmt ihr den?
Ja.
Okay.
Und dann mussten die ihn nehmen. Und haben sie auch gemacht. Ja. Genau.
Oh.
Ja, ist ein krasser Fall.
Hat sich Ursulas Familie mal in irgendeiner Form öffentlich geäußert?
Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, denen ging es... Also, was überliefert ist, ist, dass Bayreuth wirklich quasi durchgetickt ist, als das Urteil, als das Urteil gesprochen wurde. Die haben, also viele Bayreuther haben draußen gewartet, haben protestiert, haben gerufen, hängt ihn und das ist ein Mörder und wie könnt ihr nur? Der örtliche Pfarrer hat sich geäußert und hat gesagt, das ist ein absolutes Unding, nach so einer Tat den so ein Urteil zu geben, der gehört ins Gefängnis oder eigentlich gehört er hingerichtet. Das hat der Pfarrer jetzt nicht gesagt, aber haben viele Bayreuther gesagt.
Auch interessant.
Ja, das stimmt.
Vielleicht hatte der den Galgen ersteigert? Nee.
Wir wissen es ja noch nicht. aber es ist wirklich ein krasses Urteil, weil ich meine, es gibt ein Geständnis, es gibt jeden Beweis, den du dir denken kannst. Es ist halt klar, dass er es war. Und vielleicht Schizophrenie, vielleicht unzurechnungsfähig, ganz schwierig. Ganz schwierig, muss ich ganz offen sagen. Weil wir reden von abends bis zum nächsten Morgen mit Rasierklingen, mit verstecken wollen, mit Bartputzen, mit ich habe ein Alibi. Also wo war da die Unzurechnungsfähigkeit und vor allen Dingen, in was für einen Zerstörungsmodus muss er gerutscht sein? Also was kann denn die arme, kleine 18-Jährige getan haben? Das ist doch Quatsch.
Naja, aber deshalb ist es ja so wahrscheinlich, sorry, dass ich darauf rumreite, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das was mit dieser Schwangerschaft zu tun hatte, in irgendeiner Form.
Ich vermute es auch. Ich vermute es auch. Aber wir, ja, wie gesagt, wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Nee. Aber komm, ganz ehrlich, also da ist ein Typ, der hat 24 Frauen.
Ja.
Hatten die anderen Frauen Kinder?
Wüsste ich nicht.
Die waren alle kinderlos?
Soweit ich es weiß, ja. Weil,
ist irgendwann mal eine andere seiner 24 Frauen von ihm schwanger geworden? Weiß man das?
Nee. Also ich wüsste es nicht. Ich wüsste es tatsächlich nicht. Es sind auch, tatsächlich hat die Polizei sich dahingehend geäußert und hat gesagt, wir haben nur diese 24 ausfindig gemacht, die auch bereit.
Vielleicht waren es noch mehr.
Ja, sie vermuten, es waren noch mehr. Tatsächlich. Sie haben gesagt, die haben wir gefunden. Sie vermuten, es sind tatsächlich noch mehr. Und die haben aber anonym weitestgehend ausgesagt, mhm, und Aussage gemacht. Mhm. Und haben halt gesagt, ja, wir sind oder waren mit ihm zusammen.
Jetzt beschäftigst du dich ja öfter mit solchen Fällen, ne?
Ja.
Wie ist dein Gefühl oder deine Vermutung, wenn es diesen Fall 20, 25 Jahre später gegeben hätte? Glaubst du, dass man dann einen größeren Augenmerk gelegt hätte auf diese Schwangerschaft und auf etwaige psychologische Beweggründe, die auch dahinter stecken könnten, dass so jemand dann so eine Tat begeht?
20 Jahre später?
Mhm.
Nee, glaube ich nicht.
Okay.
Heute schon eher.
Vielleicht.
Ja. Kommen wir doch mal zu dem Anfangsthema.
Ja.
Sarotti-Mord.
Ja, da war ja was. Warum nannte man das den Sarotti-Mord?
Kleiner Tipp. Man muss dazu, glaube ich, die Werbung aus dieser Zeit von Sarotti kennen.
Hast du gesagt, ich bin alt?
Nein.
Ich meine, Schatzi, wir reden
zu der Zeit warst du noch gar nicht geboren. So. Nein, nein. Ich kenne auch Werbung aus den 50ern, ohne dabei gewesen zu sein.
Ja,
sagen.
Aber die Sarotti-Werbung, die kenne ich jetzt nicht.
Okay, die ist hier nicht im Ohren. Okay, der
das
Claimer.
War, kann ja nur, war das Radio-Werbung?
Und oder Fernsehen schon.
Fernsehwerbung gab es da schon?
Für Schwarz-Weiß, ja, sicher. Aber gab es Fernsehwerbung?
Gab's da, nein.
Nein.
Wieso gab es da schon Fernsehwerbung? Da gab es doch nur öffentlich-rechtlich, da gab es noch keine. Nein.
Muss Radio-Werbung oder Foto gewesen sein, Zeitung?
Ja.
Ja.
Also,
okay, also der
Werbung glaube ich nicht, oder? Nein.
Nein. Egal, die Werbung, also der, man weiß es. Herrlich uninformiert. Man weiß nicht, aber es gab einen Werbespruch von Sarotti zu der Zeit. Sagen wir es so. Es gab einen expliziten, bekannten Werbespruch. Der lautete, es ging darum, dass man so gerne Schokolade isst und sich immer mal wieder ein Stückchen gönnt. Und deswegen war das der Spruch, hier ein Stückchen, da ein Stückchen, noch ein Stückchen.
Weil man diese Leiche so zerstückelt, ja, überall verteilt, ja, fand.
Deswegen hieß der Fall in Bayreuth der Sarotti-Fall, der Sarotti-Mord.
Oh Gott, also
ja,
darüber wird die Firma Sarotti aber auch nicht glücklich gewesen
sein. Nee, mit Sicherheit nicht.
Ich meine, wenn du so ein Produkt wie Schokolade plötzlich mit einem...
Aber es war relativ begrenzt auf Bayreuth. Also es war jetzt nicht europaweit, dass niemand mehr Sarotti-Schokolade gekauft hat wegen dieses Mordes, sowas nicht.
Mhm.
Mhm. So schließt sich also der Kreis. Deswegen hieß es
Dröppchen der Sarotti. Dröppchen fällt mir da ein.
Ja.
Das wäre ja das Gleiche in flüssig.
Mhm.
Oh Gott, nicht, dass die mich jetzt verklagen. Wer war denn das? Bärenmarke? Bärenmarke. Es ist nicht so gemein. Ich liebe eure... Nichts geht über Bärenmarke, Bärenmarke in Karton.
Ich dachte im Karton.
War das Treppchen für Treppchen?
Ich weiß es nicht. Mehr.
Bitte gerne Rückmeldung an die Redaktion. Danke.
Danke.
Ja. Ja.
Und damit war das unser heutiger Fall. Bayreuth und der Sarotti-Mord.
Ich bin sehr froh, dass das schon 60 Jahre her
ist. Ja, ja. Ich hoffe, dass die Familie von Ursula irgendwann trotzdem irgendwie weitermachen konnte und es dem Rest der Familie zumindest gut ging im weitesten Sinne. Ich meine, wie gut kann es einem damit gehen, aber...
Naja, sowas hinterlässt ja für Generationen.
Ja, ja, das zerstört so viele Menschen, das ist unfassbar. Ja,
und so
ja, ja. Ich bin froh, dass Jerry nur eine Gelegenheit hatte. Ich meine, es war eine zu viel, aber dass er nur diese eine Gelegenheit hatte. Dass man ihn sehr, sehr schnell innerhalb von 2 Tagen wirklich geschnappt hat. Schade, dass man ihn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, schade, dass man ihn nicht anders bestraft hat.
Und er hat sich auch Jahre danach nie, nie, also es nein, gab niemals irgendwie niemals eine Recherche nochmal, um ihn ausfindig zu machen, um ihn Jahre später nochmal.
Der hat sich nie dazu geäußert, nie, nicht mit einem einzigen Wort. Nein. Bis zu seinem Tod, der eventuell 1999 war, hat er sich nicht dazu geäußert.
Und man weiß sonst auch nichts über ihn.
Nein.
Also hatte
nein,
er selber noch Familie nein, in irgendeiner Form?
Weiß man alles nicht. Wie gesagt, er wird überwiesen oder ausgewiesen und damit verliert sich seine Spur. Man kann, wie gesagt, nur hoffen, dass er bis zum Schluss in einer Anstalt verblieb und dass er also nie wieder irgendetwas tun konnte. Mhm. Aber wissen tue ich es tatsächlich nicht. Gehen wir einfach davon aus für unser aller Seelenheil.
Also dann würde ich sagen, du hast mir ja als Gastgeschenk ins wundersame Wendland eine Tafel Zartbitterschokolade mitgebracht.
Nicht von Sarotti.
Nicht von Sarotti, wenn ihr jetzt ihren Blick sehen könnt. Hilfe. Also ja, ich würde vorschlagen, dass wir diese Tafel, die wird nicht Stückchen für Stückchen gegessen, jeder von uns kriegt gleich eine halbe Tafel.
So.
Und schiebt sich die rein,
ja,
und dann hat die liebe Seele Ruhe.
So. Und, oh ja. Und wir wollen aber mit was Positivem rausgehen.
Okay.
Mit was künstlerisch Positivem.
Okay.
Wir wollten über ein wirklich bewundernswertes und so, so tolles Projekt im Wendland reden.
Ah,
ja,
okay.
Das ist wichtig und das ist auch was Schönes.
Das ist wirklich was Schönes.
Ja.
Das ist wirklich was Schönes. Also dieses alte Bauernhaus, in dem wir hier sitzen, wie gesagt, Baujahr 1838, das beherbergt immer mal wieder auch freundliche Gäste.
Ja. Yeah.
Bitte nur Gäste, die ohne Rasierklingen kommen.
Wenn ich Rasierer zu Hause gelassen.
Also ich arbeite hier ja zusammen mit dem Kulturverein Kulturbar Wendland e.V. Und wir ersinnen immer wieder neue Wege für Fundraising, damit wir Veranstaltungen machen können und so weiter. Und es gibt ein sehr schönes Projekt, ruhebude.de.
Sau schön.
Da kann man also quasi hier einkehren.
Ja.
Nur allein, nicht als Paar und auch nicht mit Haustieren.
Mhm.
Weil die Idee dahinter ist, ich komme wirklich zur Ruhe. Ich bin allein, ich reflektiere, ich kümmere mich um mein Inneres und um die Kreativität.
Und das kannst du mit Partner nicht.
Man kann hier überall im Haus kreative Dinge machen. Hier steht ein E-Piano, eine E-Gitarre, ein Cajon. Du kannst am Kunsttisch Platz nehmen. Du kannst im Denkmalsessel Platz nehmen.
Man kann hier schreiben.
Musik. Du kannst
ich habe hier schon geschrieben. Unfassbar schön.
Mangoshügel platt treten.
Ja.
Und man kann hier zur Ruhe kommen, um einfach kreativ zu sein, Inspiration zu finden und das Ganze aber quasi auf Freundschafts- und Spendenbasis.
Ja.
Also wir schauen recht genau hin, wer hierher kommt und wer dann in der Ruhebude logieren darf, zahlt keinen festen Preis, sondern gibt am Ende in den Spendentopf, was ihm oder ihr der Aufenthalt wert war.
So viel Geld habe ich gar nicht, was mir das wert ist.
Und wir möchten auf lange Sicht aus den Erfahrungen mit den Gästen dann auch ein Buch machen.
Oh.
Weil es ist im Grunde eine Weiterführung einer Erfahrung, die wir gemacht haben bei unseren Veranstaltungen. Durch Corona ist ja alles durcheinander gewürfelt worden.
Yeah.
Und natürlich hat der Verein wenig Geld, es gibt kein Personal, es gibt auch kein laufendes gastronomisches Angebot mehr, mit dem man die Gäste sozusagen verköstigt dann an den Veranstaltungsabenden. Und deshalb haben wir die Mitmachkneipe entwickelt. Und das bedeutet, dass bei den Veranstaltungen nimmt jeder sich einfach aus den Kühlschränken und vom Buffet, was er möchte. Und es gibt aber niemanden, der kassiert, sondern du wirfst deinen Obolus am Ende in die Spendenbox.
Ja.
Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass auf diese Art und Weise auch zu nutzen, weil wir das Gefühl haben, dass die Menschen es sehr schätzen, wenn sie auch einen Teil der Verantwortung tragen und wenn du ihnen Vertrauen entgegenbringst.
Yeah.
Und das ist das Projekt, wer sich dafür interessiert, ruhebude.de, da gibt es gar nicht viel zu sehen, aber über die E-Mail-Adresse kann man dann Kontakt aufnehmen und sich sozusagen bewerben. Also es ist, wie gesagt, handverlesene Gäste, klar, aber ja, das ist das Projekt im Wendland. Und auch hier gibt es ja einen sehr bekannten Kriminalfall. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Das war der Görde-Mord. Vielleicht
ja, habe ich, ja. Ja, ja.
Ach, den hast
ja,
du
ja,
schon
den
gemacht?
Ich, den kenne ich. Okay, den habe ich noch nicht gemacht. Nee. Ach so. Aber ich kenne, also ich habe mich damit beschäftigt, weil ich ja überlegt habe, was machen wir hier beide zusammen? Machen wir Bayreuth oder machen wir Wendland? Und da, ja, im Zuge dessen habe ich mich natürlich mit dem Görde-Mord beschäftigt.
Ja, ja, ja. Ja, das wäre auch noch mal eine spannende Folge, glaube ich.
Ich komme ja wieder.
Ja.
Ich muss ja sagen, also Ruhebude.de würde ich jederzeit, also würde ich tatsächlich gerne noch mal nutzen wollen. Ich habe hier die, ich bin knapp 24 Stunden hier. Es tut wahnsinnig gut. Es tut der Seele gut, hier zu sein. Es ist, ich bin extrem inspiriert, kreativ zu sein und Dinge
und
zu machen.
Und du hast gut geschlafen?
Ich hab so gut geschlafen wie seit Bayreuth nicht mehr.
Und das ist immerhin 3 Monate her.
Ja, ja, ja. Nein, es ist unfassbar friedlich und schön hier und weckt wirklich kreative Dinge, Adern, was auch immer. Also ich könnte mich jetzt hier verbarrikadieren und schreiben.
Das ist eine lange Geschichte.
Ja, es ist wirklich ganz, ganz großartig. Deswegen, ich komme auf jeden Fall wieder. Und
ich bin hier.
Bitte, sonst wäre es komisch. Und dann machen wir, würde ich sagen, die Gördemorde. Oder den Gördemord.
Ja, ja, gut.
Oder?
Ich bin da.
Ja.
Meistens.
Ja.
Also, oft.
Ich würde schon kommen, wenn du da bist.
Auch. Ja, das wäre sinnvoll für den Podcast zumindest.
Ja, schon. Nein, auch für meinen Seelenheil. Schon, schon. Genau, in diesem Sinne, geht gerne auf ruhebude.de. Und geht gerne auf Instagram, auf die Bestienzeit. Da findet ihr Fotos, Videos zu den aktuellen Fällen, zu Tine.
Ach.
Und, ja.
Ach, guck.
Naja, sicher. Ja, man muss schon. Wir haben doch Fotos gemacht in Bayreuth.
Ach ja, stimmt.
Wir haben Fotos
gemacht.
Ja.
Haben wir gemacht.
Ja. Genau. Und folgt uns gerne, schreibt uns gerne in die Comments, was ihr von dem Fall haltet, ob ihr wisst, wer den Galgen ersteigert hat.
Ja!
Ja?
Ja.
Und ob vielleicht auch jemand was über Jerry weiß, was aus dem geworden ist.
Und ob Bürgerprinz mit Matthias Prinz
verwandt stimmt.
ist. Das war auch
noch. Das ist auch noch offen, ja. Genau, ansonsten hoffe ich, wir haben heute nicht allzu viele offene Fragen hinterlassen. Das Wichtigste ist wie immer, passt auf euch auf.
Mhm.
Lasst vielleicht die Finger von Männern, die schon 23 andere Freundinnen haben.
Ja, die Frage ist ja, ob die anderen das überhaupt wissen.
Das stimmt.
Das weiß man ja.
Das weiß man nicht. Wenn man es ahnt, Finger weg. So.
Wie mein Lieblingsbeziehungsspezi Christian Hemschemeyer sagen würde, Liebe geht raus, Standards und Dealbreaker.
So, genau das. Standards und Dealbreaker. Jerry wäre ein Dealbreaker, so oder so.
Der hätte auch die Standards erst.
Der hat auch gar keine Standards. Also. Nee. In diesem Sinne trinken wir jetzt unseren Schlambuka weiter.
Ich schiebe unseren Auflauf in die Küche.
So. Ja, machen jetzt einen schönen veganen Auflauf.
Ja.
Und machen es uns gemütlich an diesem schönen Dezemberabend.
So machen wir.
Auf bald. Bis Montag in 2 Wochen. Passt auf euch auf.
Tschüss.
Das war Die Zeit der Bestien. Eine Produktion von Studio Mautzbert. Skript und Recherche Johanna Magdalena Schmidt. Schnitt und Mischung Jonas Klopf. Musik Felix Fleischmann.